Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wunderwerk Darm, gut erklärt vom Institut für Mikroökologie, dem Spezialisten rund um das Thema Mikrobiom. Bei uns im Institut und auch hier im Podcast dreht sich alles um unseren Darm, unser Mikrobiom und um all das, was damit zusammenhängt. Dank unserer Experten sind wir immer auf dem neuesten Stand der Forschung und übertragen das Wissen dann direkt in die Praxis. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute geht es um den Darm und um die Entstehung von Zivilisationskrankheiten. Ich hoffe, dass auch bei diesem Thema was für dich dabei ist, was du spannend findest und was du mitnehmen kannst. Um tiefer in dieses Thema einsteigen zu können, ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir vorneweg einmal besprechen, was mit Zivilisationskrankheiten überhaupt gemeint ist. Weil es ist ja letztendlich ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Erkrankungen. Der wird halt immer dann genutzt, wenn unsere Lebensweise und unsere Lebensverhältnisse, die wir hier in den modernen Industrieländern haben, diese Krankheit verursachen oder dass zumindest ein sehr enger wahrscheinlicher Zusammenhang besteht. Und natürlich sind nicht alle unsere Gewohnheiten total ungesund, aber wir wissen das eben von einigen und wir wissen auch, dass die nicht mehr der Physiologie des Menschen entsprechen. Dazu zählen natürlich einige Faktoren unserer Ernährung und auch Überernährung, sowas wie Bewegungsmangel, Rauchen, Alkoholkonsum zählt damit rein, der Stress, der eine ganz große Rolle spielt und dann auch noch Faktoren sowas wie Umweltgifte, also Feinstaub oder Pestizide und auch psychosoziale Faktoren, damit ist gemeint sowas wie Einsamkeit, Leistungsdruck, Reizüberflutung zum Beispiel. Und bei so unterschiedlichen Faktoren kann dann natürlich die Ausprägung auch ganz unterschiedlich sein. Typische Zivilisationskrankheiten sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei uns ja auch die Todesursache Nummer 1, also sowas wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck oder Arteriosklerose. Auch ganz typisch Typ-2-Diabetes und dann auch das metabolische Syndrom, das ist so eine Kombination aus verschiedenen Stoffwechselproblemen, aber auch Erkrankungen wie zum Beispiel Asthma, also Atemwegserkrankungen, verschiedene Krebserkrankungen, Osteoporose, verschiedene Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel rheumatische Arthritis oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom zählt damit dazu und auch sowas wie Depression, Parkinson oder Alzheimer. Manchmal werden auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit dazu gezählt in mancher Literatur, aus dem Grund, dass auch hier natürlich das immer mehr wird in den letzten Jahren. Und bei manchen Unverträglichkeiten ist es tatsächlich auch so, dass es Zusammenhänge mit unserer Lebensweise gibt oder eben auch mit der Produktion der Lebensmittel, wie wir das heute machen. So, wir kennen jetzt viele verschiedene Faktoren, die so Zivilisationskrankheiten begünstigen. Es gibt viele verschiedene Zivilisationskrankheiten an sich. Und jetzt muss es doch irgendwo so einen gemeinsamen Nenner geben, so einen Zusammenhang, der bei allen Erkrankungen zutrifft. Und den hat man tatsächlich auch gefunden und das ist die Entzündung. Jeder kennt Entzündungen, also die typische akute Entzündung kennt man von Wunden, Nagelbettentzündungen, entzündete Pickel oder solche Geschichten. Gibt natürlich noch ganz andere akute Entzündungen auch. Aber wovon wir sprechen, ist die chronische Entzündung, also eine andauernde Entzündung, die nicht unbedingt sichtbar ist, die nicht unbedingt spürbar ist und auch nicht unbedingt im normalen Blutbild, also mit Entzündungsparametern erkennbar ist, zumindest nicht mit den gängigen. Natürlich gibt es jetzt bei chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel der Arthritis oder den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen die Entzündung als Leitsymptom. Aber auch bei den anderen Erkrankungen und auch schon weit bevor sich so eine Krankheit manifestiert, gibt es so unterschwellige Entzündungen. Die nennt man dann subklinisch oder still oder eben silent inflammation. Und bei diesen stillen Entzündungen spielt der Darm eben jetzt eine ganz große Rolle, genauer gesagt die Darmbarriere. Denn unser Darm ist ja eine riesige Grenzfläche zur Umwelt, genauso wie unsere Haut eben Kontakt zur Umwelt hat, also unsere Arme, Beine, Gesicht, diese Haut, hat eben auch unsere Darmschleimhaut Kontakt zur Umwelt in Form von Essen und Trinken. Aber wir wollen das Essen und Trinken ja nicht nur durchschleusen durch uns durch, sondern wir wollen davon ja auch profitieren. Also wir wollen die nützlichen Stoffe da ja für unseren Körper nutzen und deswegen müssen Nährstoffe resorbiert werden. Jetzt gibt es aber auch ganz viele verschiedene Nährstoffe. Also wir haben verschiedenste Makronährstoffe, die alle sehr unterschiedlich sind in ihrer Chemie, genauso wie die Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, die sind ja alle unterschiedlich. Und auch sowas wie sekundäre Pflanzenstoffe oder Medikamente, davon wollen wir ja auch profitieren. So. Natürlich auch vom Wasser, keine Frage. Und gleichzeitig wollen wir schädliche Stoffe abhalten. Also Bakterien und Viren, die sich auf der Nahrung befinden oder unsere Verdauungssäfte, die unseren Darm auch angreifen können. Und unser Darm hat zusätzlich ja auch noch die Entgiftungsfunktion. Also über den Darm werden ja Stoffwechselprodukte ausgeschieden. Das heißt, die müssen ja auch wieder in unseren Darm eingeschleust werden. In der letzten Folge habe ich schon mal angerissen, dass die Darmschleimhaut in den unterschiedlichen Darmabschnitten auch unterschiedlich aufgebaut sein kann. Aber was wir überall haben, ist die Mucosa, also die Schleimschicht, die so als Innenauskleidung des Darminneren dient und uns vor schädlichen Stoffen schützt. Und wir haben unter dieser Mucosa die Epithelzellen, das ist so die erste Zellschicht. Diese Zellschicht wird von Tight Junctions verbunden letztendlich. Tight Junctions, das sind Proteinstränge, die wie ein Gürtel um diese Epithelzellen herum liegen. Die stabilisieren die somit und sorgen dann auch dafür, dass die richtig abgedichtet sind und haben auch eine Transportfunktion. Die Tight Junctions können sich regulieren, also die können weniger durchlässig sein oder mehr durchlässig sein. Wenn jetzt aber eine zu hohe Durchlässigkeit besteht, also die Tight Junctions nicht mehr richtig funktionieren, dann können eben Bestandteile ins Blut gelangen, die sonst nie durchgelassen werden würden. Und verständlicherweise reagiert unser Körper dann mit einer Abwehrreaktion und das ist eine Entzündung. Wenn jetzt diese zu hohe Durchlässigkeit länger bestehen bleibt, dann bleibt auch diese Entzündung länger bestehen und wir haben so eine chronische Entzündung. Und jetzt gibt es eben hier auch wieder mehrere Faktoren, die unsere Tight Junctions in ihrer Funktion stören können. Das ist zum Beispiel wieder der chronische Stress, auch wieder Alkohol und Rauchen, bestimmte Medikamente, sowas wie Schmerzmittel, zum Beispiel Ibuprofen oder ASS, bestimmte Antibiotika können schädlich sein, aber auch eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht unserer Darmmikrobiota kann das mit beeinflussen. Dann gibt es Ernährungsfaktoren, also sowas wie Gluten und Weizenlektin beeinflusst die Tight Junctions. Verschiedene Emulgatoren, die in unseren Lebensmitteln gängigerweise als Zusatzstoffe genutzt werden. Und auch Leistungssport oder Hitze kann die Tight Junctions negativ beeinflussen. Also du siehst, es gibt hier wieder eine Vielzahl von Faktoren, die einfach schädlich sein können. Und die kommen ja häufig nicht isoliert vor, sondern eher kombiniert. Also wir alle essen täglich. In unserer westlichen Ernährung ist Weizen und Gluten auch ein Bestandteil vieler Grundnahrungsmittel. Viele von uns haben Stress, viele von uns rauchen und viele von uns nehmen auch längerfristig Medikamente, Schmerzmittel zum Beispiel. Und all das beeinflusst dann unsere Darmbarriere. Ein weiterer Faktor, den ich jetzt hier noch nicht mit aufgezählt habe, ist das LPS, die sogenannten Lipopolysaccharide. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem zweiten großen Punkt, und zwar der Mikrobiota an sich, weil es hier so eine Verzahnung gibt. Die LPS, das sind nämlich Oberflächenbestandteile von bestimmten Bakterien, von den gramnegativen Bakterien. Gramnegativ ist eigentlich nur ein Begriff aus dem Labor, um Bakterien zu kategorisieren. Man arbeitet da ja häufig mit so einer Einfärbung von den Bakterien und die gramnegativen Bakterien nehmen eben diese bestimmte Färbung nicht an und deswegen nennt man die dann gramnegativ. Ist für uns nicht weiter wichtig, aber weil ich jetzt sehr häufig diesen Begriff nutzen werde, ist es vielleicht gut, einfach zu wissen, was da dahinter steckt. Also die LPS sind Oberflächenbestandteil von diesen gramnegativen Bakterien und wenn die Bakterien sterben, zugrunde gehen, dann werden diese LPS freigesetzt. Das ist ganz normal, weil wir haben alle eben auch so eine gewisse Menge an den gramnegativen Bakterien bei uns im Darm. Wir brauchen auch gewisse von diesen Bakterien. Sind aber die Tight Junctions nicht mehr in Ordnung und die Durchlässigkeit ist zu hoch, dann gelangt dieses LPS von diesen gramnegativen Bakterien ins Blut. Und es reicht ja halt auch schon die 2- bis 3-fache Menge an LPS aus. Das muss jetzt nicht wahnsinnig viel sein. Und auch hier reagiert unser Körper wieder mit einer Immunreaktion, also mit einer Entzündung. Jetzt gibt es noch einen Akutfall mit LPS, das ist der septische Schock. Hier gelangen riesige Mengen LPS ins Blut, lösen dort so eine enorme Immunreaktion aus, dass der Körper gar nicht mehr gegensteuern kann und es kommt dann zum septischen Schock und dann eventuell zum Organversagen. Das ist aber ja eine Akutsituation, die ist lebensbedrohlich. Darum soll es heute hier nicht gehen. Da sind die LPS-Mengen auch viel, viel, viel höher. Wir reden ja heute von kleinen Mengen LPS, von so einer stillen Entzündung, dann eben auch im Zusammenhang mit den Zivilisationskrankheiten und eben nicht mit dem septischen Schock. Also hier bitte nicht verwirren lassen, wenn ihr sowas schon mal gehört habt. Für die LPS gibt es 2 große Eintrittspforten im Körper, die sehr gängig sind. Wir haben jetzt einmal die Permeabilitätsstörung im Darm besprochen. Aber LPS können auch sehr gut über das Zahnfleisch bei Zahnfleischentzündungen in den Körper gelangen, zum Beispiel wenn man Parodontitis hat oder so. Und dann ist es auch nicht unüblich, dass zusätzlich zu so einer Permeabilitätsstörung auch eine Dysbiose kommt. Eine Dysbiose kann zum Beispiel durch Antibiotika zustande kommen, auch hier wieder durch Stress oder Fehlernährung. Ich bin niemand, der Antibiotika verteufelt. Antibiotika sind super wichtig und notwendig in speziellen Fällen, aber sie sind leider oft nicht so selektiv, dass sie nur ein bestimmtes Bakterium bekämpfen, das uns gerade krank macht, sondern breiter gegen die Bakterien wirken. Und dann kann man sich das so vorstellen wie Lücken im Rasen, der durch Moos bewuchert wird. Die Lücken, die in unserer Darmmikrobiota entstehen, die werden von anderen Bakterien aufgefüllt und das können auch die in Anführungszeichen schlechten Bakterien sein. Das Thema Ernährung ist ganz, ganz wichtig, weil wir ernähren uns ja täglich mehrmals. Damit ernähren wir eben auch mehrmals täglich unsere Bakterien. Aber wenn wir uns eben einseitig ernähren oder wenn wir zu wenig Ballaststoffe essen, dann verhungern einige unserer Bakterien regelrecht und dann entsteht auch da wieder eine Lücke im Rasen. Und auch zum Beispiel Süßstoffe können die Mikrobiota verändern, wieder so hingehen, dass wir mehr LPS-Träger im Darm haben, was natürlich wieder schlecht ist. Und auch der Stress hat direkte Auswirkungen auf die Mikrobiota, weil manche Darmbakterien haben Rezeptoren, an denen die Stresshormone dann andocken und wirken können. Und dadurch vermehren sich auch wieder leider die LPS-Träger. Das sind jetzt nur Beispiele, also Ernährung und Stress, Antibiotikum sind nur Beispiele, aber eben auch große Faktoren unseres täglichen Lebens. Alle drei Faktoren wirken sich einmal auf die Permeabilität aus, aber eben auch auf die Dysbiose und somit haben wir eine Doppelbelastung dadurch. Neben den LPS sind auch die Stoffwechselprodukte unserer Bakterien ganz, ganz wichtig, wenn es um die Mikrobiota geht, denn wir haben ja verschiedene Bakterien und die ernähren sich auch unterschiedlich. Einige Bakterien mögen lieber Ballaststoffe, andere verwerten eher Eiweiße, andere verwerten die Stoffwechselprodukte, die bei anderen Bakterien anfallen. Dadurch produzieren dann auch die Bakterien wieder unterschiedliche Stoffwechselprodukte. Aus Ballaststoffen produzieren die Bakterien nämlich kurzkettige Fettsäuren, also zum Beispiel Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure. Und hier ist das Verhältnis ganz wichtig, weil wenn wir zu viel Essigsäure haben, ist auch das allein schon wieder schlecht für unsere Darmgesundheit. Die eiweißliebenden Bakterien, die verwerten Eiweißbestandteile aus Fleisch, Fisch, Milch, Eiern und so weiter und bilden daraus ein Gas, das sogenannte TMA, das dann wieder in unseren Blutkreislauf gelangen kann und in der Leber zu TMAO umgewandelt wird. TMAO ist schlecht für unsere Gefäße, also für unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit, denn es fördert letztendlich Arteriosklerose. Die eiweißliebenden Bakterien, die produzieren auch Ammoniak und andere so ähnliche Stoffe, die alle die Leber belasten und die Entgiftung ständig beanspruchen, was auch wieder negativ ist. Dann gibt es noch spezialisierte Bakterien. Ein Bakterium zum Beispiel, das produziert BCAA, das sind so verzweigkettigte Aminosäuren, die auch wieder ins Blut gelangen können und die dort den mTOR-Komplex ansteuern. Das ist so ein Regulationsmechanismus, der wiederum in den Fettstoffwechsel eingreift und dafür sorgt, dass in dem Fall jetzt mehr Fett eingelagert wird statt Glucose und das führt zu Fettstoffwechselstörungen, auch wieder negativ. Also du siehst, es ist ein sehr, sehr komplexes System. Es hat viel Auswirkung auf unsere Gesundheit. Und wir kennen auch einfach noch nicht alle Funktionen von den Bakterien. Wir kennen auch nicht alle Stoffwechselprodukte der Bakterien und auch nicht deren Wirkung dann. Aber wir kennen eben einige Bakterien und wir kennen auch einige Stoffwechselprodukte und können da die Wirkung gut zuordnen. Und das sind dann sogenannte Schlüsselbakterien. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Risikofaktoren, die wir vorhin genannt haben, die es für Zivilisationskrankheiten gibt und die Zusammenhänge mit dem Darm, dann ist bei einigen Risikofaktoren wie Ernährung eigentlich glasklar, warum das uns beeinflusst. Aber bei anderen Faktoren ist es ja nicht so ganz eindeutig. Wenn wir hier jetzt dieses Konzept der Entzündung als gemeinsamen Faktor haben und auch wissen, dass Stress Entzündungen fördern kann, dann haben wir eigentlich eine gemeinsame Verknüpfung, die alle Faktoren betrifft. Ernährung ist jetzt noch viel vielschichtiger, als ich das hier angesprochen habe. Aber ich glaube, es ist klar geworden, welche Prinzipien hier dahinter stecken und was eben wichtig ist für den Darm im Speziellen. Bei Alkohol weiß auch jeder, dass es ein Zellgift ist. Es weiß jeder, dass es eben für die Leber schädlich ist. Aber jetzt wissen wir auch, dass es direkt für die Tight Junctions schlecht ist, weil es direkt auf die auch wirkt und deren Funktion stört. Bei der Bewegung ist es so, dass schon allein die fehlende Bewegung eine geringere Durchblutung verursacht, des Darms letztendlich, und dadurch der auch schlechter arbeiten kann. Und wenn wir uns zu wenig bewegen, dann werden ja auch weniger Stresshormone abgebaut und so weiter, weil durch Bewegung ja auch sehr schön die Regulationsmechanismen des Körpers angesteuert werden. Bei Einsamkeit, Reizüberflutung können wir eigentlich auch den Stress wieder zugrunde legen. Also Reizüberflutung macht Stress für unseren Körper. Der Stress wirkt sich wieder auf die Tight Junctions aus, auf die Mikrobiota, auf Entzündungen, auch aufs Immunsystem und auch auf den Hormonhaushalt. Also Stress ist ja für alles schlecht. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier so ein bisschen vermitteln konnte, welche Faktoren wie ineinander greifen und welche Rolle der Darm spielt. Dass du jetzt hier so ein Grundkonzept einmal erhalten hast von mir, das erklärt, warum der Darm eben ganz, ganz entscheidend ist bei der Entstehung von Zivilisationskrankheiten. Wie immer gilt natürlich, dass der Podcast und die Informationen hier nur allgemeine Informationen sind und keine medizinische Beratung ersetzt. Das heißt, wenn du ganz spezielle Fragen hast, wenn du Gesundheitsprobleme hast, Beschwerden hast, dann wende dich bitte, bitte immer auch an eine Fachperson. Das ist hier wirklich nur Information. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, du konntest viel aus dieser Folge für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast auch etwas Neues mit dazugelernt. Und wenn du jetzt selbst Beschwerden hast, wenn du noch mehr über dieses Thema erfahren möchtest, dann geh gerne auf unsere Website. Da findest du zum einen ganz viele Informationen und zum anderen auch eine Therapeutensuche mit Ärzten und Therapeuten, die sich mit Darmgesundheit speziell beschäftigen und auch eine passende Diagnostik dazu anbieten. Ansonsten schau auch gerne bei uns auf Instagram oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Gerade auf unserem YouTube-Kanal gibt es ganz viele Videos mit noch tieferen Informationen, auch für Fachpersonen zum Beispiel. Aber bevor du jetzt weiterklickst und dich ganz tief mit diesen Themen beschäftigst, würde ich mich total freuen, wenn du diesen Podcast einmal bewertest auf iTunes oder Spotify und uns da eine gute Bewertung hinterlässt. Weil das mag natürlich der Algorithmus und das mögen auch wieder wir, weil wir wollen natürlich so viele Menschen wie möglich erreichen und ihnen etwas über ihren Darm erzählen. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.